Bravo Talk, Lining Solutions. Ja, herzlich willkommen zu unserem Bravo Talk. Mein Name ist Gunter Kaltenhäuser und wir unterhalten uns über die Gebäude- und Grundstücksentwässerung, explizit über die Leitungsnetze in Gebäuden und auf Grundstücken und was wir denn tun, wenn diese Leitungsnetze nicht funktionieren. Wir haben in den ersten Folgen unseres Podcasts schon viel gehört, wie die Netze aufgebaut sind, also die Leitungen konstruiert wurden, wie das Abwasser vom Gebäude über das Grundstück Richtung öffentlichen Kanal und dann auch Kläranlage geleitet wird. Was passiert, wenn die Netze nicht funktionieren, also es eine Verstopfung gibt, was man dann machen kann. Wir sind über die Medizintechnik oft gestolpert bei dem Bravo Talk und haben dann herausgefunden, dass es die Möglichkeit gibt, in geschlossener Bauweise zu reparieren, zu sanieren und haben uns intensiv mit dem Schlauchliner, dem Bravo-Liner befasst. Und bei mir ist Hans-Joachim Fritz, mein lieber Kollege aus der Entwicklungsabteilung der Bravo Systems GmbH. Und wir haben beim letzten Mal schon beschlossen, dass wir jetzt über die Maschinen sprechen. Denn neben dem reinen Baumaterial, also diesem Schlauchliner, Bravo-Liner, braucht man natürlich auch Maschinen, um ein Bauwerk zu errichten oder einen Kanal zu sanieren. Nicht wahr, Hans?
So ist es. Auch von mir herzlich willkommen. Und sehr gerne möchte ich heute mit dir ein bisschen über die Möglichkeiten des Einbringen des Schlauchliners reden. Und dafür braucht es tatsächlich ein bisschen Maschinentechnik.
Also Maschinentechnik, ich denke mal so ein bisschen an Werkzeug beim Bauwesen. Man denkt an einen Hammer, man denkt an eine Säge, man denkt dann vielleicht auch an größere Maschinen, Fahrzeuge. Im Straßenbau sieht man das ja immer, wenn man an Straßenbaustellen vorbeifährt. Oder auch Radlader, große Bagger, das ist so immer der Traum aller Jungs. Wie ist denn das bei den Maschinen, die man benötigt, um einen Schlauchliner in kleine Leitungen einzubauen? Das haben wir ja auch schon gelernt, dass es um kleine Leitungen geht, also Leitungen mit sehr geringen Durchmessern in den Gebäuden, auf den Grundstücken. Da kann ich ja jetzt nicht mit einem 15-Tonnen-Radlader ankommen, denke ich, oder?
Ja, das ist vollkommen korrekt. Wir haben geguckt, dass man Equipment bekommt oder zur Verfügung hat, das relativ kompakt ist. Man muss sehr oft auch in die Gebäude rein, in die Keller. Da gibt es ganz schmale Türen, man muss vielleicht eine Treppe runter und somit muss das Einbaugerät natürlich entsprechend designt, konstruiert sein, dass man auch diese Hindernisse überwinden kann. Eine Dachluke wäre auch so ein Thema, ne? Wenn es jetzt die Sanierung einer Fallleitung betrifft, dann muss das Einbaugerät auch mal raus aufs Dach, auf dem Flachdach. Und dann darf es natürlich weder von der Baugröße noch vom Gewicht her so sein, dass man es gar nicht mehr bewegen kann. Im Grunde kann man sagen, man kann diese Baumaßnahme in verschiedene Abschnitte unterteilen und dafür braucht es dann auch jeweils Maschinentechnik, um die Arbeit möglichst effektiv, wirtschaftlich und qualitativ hochwertig auch durchführen zu können. Beginnen wird so eine Maßnahme immer mit der Vorbereitung. Da zählt die Reinigung der Leitung dazu, aber auch die Vorbereitung des Schlauchliners. Den muss man konfektionieren, das heißt, man schneidet den auf die benötigte Länge zu. Und dann muss ja auch dieses Reaktionsharz, über das wir gesprochen haben, in den Liner rein und muss dann unter Umständen über 30, 40 Meter gleichmäßig darin verteilt werden. Dafür bieten wir eine sogenannte Imprägnieranlage. Das muss man sich vorstellen wie eine kleine Walzstraße mit einem Fördergurt. Da wird der Liner draufgelegt, man füllt das Harz ein. Dann gibt es eine Walze, die kann man einstellen auf verschiedene Abstände, stufenlos. Und damit kann man dann mit einem Walzenabstand von zweimal Wanddicke plus X, die man vom neuen Rohr im Altrohr erwartet, das Harz auf die Gesamtlänge des Schlauchliners verteilen.
Mhm. Das ist ein bisschen wie beim Plätzchenbacken. Ja? Also ich habe so eine
Wie mit so einem Nudelholz kann man sich das schon vorstellen vom Prinzip her. Ne? Ja. Natürlich automatisiert mit einem elektrischen Antrieb, mit entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen, sodass eine Person das Ganze bedienen kann und kann die Tränkung auch alleine durchführen.
Das klingt ja jetzt schon wieder nach High-End. Wir haben aber auch gelernt, dass der erste Schlauchliner in den 70er Jahren in London eingebaut wurde und dann ist ja der Schlauchliner in die Pfalz gekommen. Die Geschichte haben wir uns auch angehört, der Bravo-Liner. War das schon immer High-End mit den Maschinen oder ging es nicht ein bisschen robuster zu am Anfang vor 30, 40 Jahren?
Da ging es sehr robust zu. Also die ersten Anwender, das waren Pioniere auf dem Gebiet und die haben sich natürlich Hilfsmittel beschafft oder die selbst gebaut und entwickelt, um mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Investitionen auch diese Vorbereitung und auch den Einbau dann durchführen zu können. Also ganz grob, am Anfang war es auch nicht unüblich, dass man mit einer Gartenwalze über den Liner gefahren ist und hat damit das Harz vorangeschoben.
Oder das Nudelholz genommen.
Oder das Nudelholz, genau.
Okay, gut. Und dann, also du hast ja erwähnt, am Anfang hat man so rausgehört, gab es nicht viel und dann wurde es immer professioneller.
Genau.
Kannst du uns so ein bisschen die Historie der Maschinen beschreiben? Was ist wie passiert? Du machst das Ganze ja schon ganz schön lange, bist schon ganz schön lange im Geschäft.
Ja, also neben dem Nudelholz oder der Gartenwalze war dann im Prinzip der nächste Schritt so eine Mangel wie eine Wäschemangel, wo man auch den Liner dann durchdrehen konnte. Dann war der schon mal vom Boden weg. Und die Gefahr, dass da irgendwelche Steine reingetreten werden oder dass da einer drüber läuft, die war so ein bisschen reduziert. Und wir haben uns dann auch vorgenommen.
Also dann wäre der kaputt gegangen, der Schlauch.
Genau, ja. Der hätte dann Löcher bekommen, wäre undicht gewesen. Und das möchte man ja nicht. Man möchte ja eine undichte Rohrleitung wieder dicht machen. Und dann bringt es natürlich nichts, wenn ich da ein Produkt einbaue, das vorm Einbau schon einen Schaden erlitten hat.
Nachvollziehbar.
Und, wir haben uns dann irgendwann auch im Bereich Maschinentechnik entwickelt und haben gesagt, wir müssen Equipment anbieten, damit unsere Verbrauchsmaterialien qualitativ hochwertig eingebaut werden können und haben das dann im Laufe der Jahre immer mehr verfeinert, automatisiert, wirtschaftlicher in der Anwendung und auch sicherer gemacht. Und so ist praktisch unsere elektrische Imprägnieranlage entstanden, mit der man den Liner dann qualitativ hochwertig und sehr, sehr gleichmäßig auch tränken kann.
Mhm. Aber nur das Imprägnieren reicht ja nicht. Ich hab dann dieses Trägermaterial, hast du erwähnt, mit dem Harz zusammengebracht. Genau. Dann brauche ich ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Oder
ja,
kann ich das
ja
von
gesagt,
Hand einfach in die Leitung rein?
In verschiedene Abschnitte unterteilen. Das war der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt ist, das Ding muss rein. Mhm. Ja, also man muss den Liner dann in die Rohrleitung einbringen. Ich habe in einer der vorhergehenden Folge schon vom sogenannten Stülpverfahren gesprochen. Der Liner wird praktisch dann umgedreht. Und wie, wenn man eine Socke umstülpt, nach dem Waschen zum Beispiel, wird der Liner in die Rohrleitung gestülpt. Dazu braucht es ein bisschen Druck, das wird mit Medium Luft oder Wasser erzeugt und wir favorisieren an der Stelle heute die sogenannte Inversionstrommel. Mhm. In diese Trommel wird der Liner praktisch aufgewickelt, bis die Gesamtlänge verschwindet in einem geschlossenen Druckgefäß. Der Anfang des Liners wird über einen sogenannten Stutzen gestülpt und diesen Stutzen führt man dann zum Beginn der Rohrleitung, die saniert werden soll. Und dann wird diese Drucktrommel mit Druckluft beaufschlagt oder eben auch mit Wasser. Und der ansteigende Druck, der sucht sich praktisch den Weg des geringsten Widerstandes, das ist der flexible Textilschlauch, und drückt diesen Schlauch dann im Stülpverfahren Innenseite nach außen in die alte Rohrleitung rein, bis die harzgedrängte Seite dann gegen die Rohrwand gepresst wird und die Innenseite praktisch durch die neue, durch die Beschichtung des Liners gebildet wird.
Und das ist dann auch der Grund, warum Liner, Schlauchliner für die Grundstücksentwässerung und Gebäudeentwässerung eben so flexibel sein müssen, dass es möglichst leicht geht wahrscheinlich.
Ja, insbesondere eben auch bei kleinsten Dimensionen.
Okay. Wir hatten in einer der vorherigen Folgen auch über die Harze gesprochen und gelernt, dass es Harze gibt, die auf Wärme reagieren und dass es Harze gibt, die aber auch auf Licht, also UV-Licht, ähnlich wie Sonnenlicht, kann man fast sagen, reagieren. Gibt es dann auch diesbezüglich eine Unterscheidung bei den Maschinen? Braucht man da andere Maschinen für den Einbau oder geht das alles mit der einen Maschine?
Ja, also jetzt wären wir beim dritten Schritt in diesem Prozess. Das ist die Aushärtung. Wenn der Liner mal installiert ist, positioniert ist im Altrohr, dann ist jeder daran interessiert, möglichst schnell wieder wegzukommen von der Baustelle. Und das kann man realisieren durch eine sehr kurze Aushärtezeit. Und an der Stelle müssen wir ein bisschen unterscheiden, welche Harze wurden denn eingesetzt. Wurden zweikomponentige Reaktionsharze eingesetzt? Die lassen sich dann in der Regel durch die Zufuhr von Wärme beschleunigen. Oder wurde ein lichtreaktives Harz eingesetzt? Dann braucht man eine Lampe. Man muss eine Lichtquelle da durchziehen, die die Aushärtung anstößt, die die Reaktion aktiviert. Bei den warmhärtenden Harzen haben wir im Prinzip als Wärmeträger zwei Möglichkeiten. Die gebräuchlichste Möglichkeit ist, man füllt den kompletten Liner mit Wasser, indem man einen Wasserschlauch mitführt, dann stellt man eine Zirkulation her und im Kreislauf wird das Wasser dann mit einem mobilen Heizgerät wie ein Durchlauferhitzer zu Hause erwärmt und auf einer gewissen Temperatur gehalten. Und dann kann man sehr genau sagen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wann das Harz ausreichend ausgehärtet ist, um dann auch den Druck und das Wasser wieder rauszuholen aus dem Schlauch.
Also der Durchlauferhitzer, den man immer erst kennenlernt, wenn man nur noch kaltes Wasser hat.
Genau, in der Wohnung. Genau. Wenn er mal nicht funktioniert, dann sucht man den.
Genau, ja. Und das ist aber dann auch so, wenn die Heizung ausfällt, dann geht's halt nicht. Ne?
Dann geht's halt, Okay. Na, das kann man so nicht sagen. Also diese 2K-Harze, diese zweikomponentigen Epoxidharzsysteme, sind Harze, die in aller Regel auch bei Umgebungstemperaturen aushärten. Das heißt, solange man nicht in den Bereich von Frost, Minusgraden gerät, schreitet die Reaktion weiter fort und es wird irgendwann auch zu einer ausreichenden Erhärtung kommen. Aber das kann halt sehr, sehr lange dauern. Bei den Harzmengen, die wir für so eine 15-Meter-Sanierung im nennweiten Bereich 150 verbrauchen oder einsetzen, reden wir da über ein, zwei Tage. Und das ist natürlich unwirtschaftlich, wenn man so eine Baumaßnahme macht.
Nennweitenbereich 150, das habe ich gelernt, sind 150 Millimeter. Ne? Das
genau. Ist
korrekt, ja. Okay. Gut, also Umgebungstemperatur, Heißwasser und Licht oder gibt es noch andere Sachen?
Das Wasser, das ich gerade erwähnt habe, das hat den Vorteil, man kann da eine sehr gleichmäßige Temperatur überall in diesem ganzen System zustande kriegen und somit kann man sehr gut kontrollieren über den Rücklauf, wie hoch meine Temperatur ist und wann meine Aushärtung abgeschnitten ist. Es gibt aber auch Nachteile. Das Wasser hat ein Eigengewicht. Ein Liter Wasser wiegt ein Kilo. Mhm. Wenn ich jetzt eine Fallleitung saniere und ich fülle die komplett mit Wasser, dann kriege ich am tiefsten Punkt einen Druck, der möglicherweise die Leistungsfähigkeit des noch nicht ausgehärteten Liners übersteigt. Dann kann es zum Bersten kommen.
Also die Fallleitung, die einmal durchs gesamte Haus geht, quasi vom Dach Richtung Keller. Ne?
Genau.
Okay,
genau.
Die geht senkrecht durchs Haus und dann wäre die mit Wasser gefüllt sozusagen, also der Schlauchliner, der da drin ist. Und dann kann ich mir vorstellen, wie ein Ballon, der dann irgendwie hinten nach unten platzt wahrscheinlich.
So ist es. Und deshalb empfehlen wir an der Stelle als alternatives Medium zum Wärmetransport, und darum geht es ja, dass man die Temperatur dahin bringt, wo sie die Reaktion des Harzes beschleunigt, anstelle des Wassers Dampf einzusetzen. Dampf ist auch ein guter Wärmeträger, lässt sich schnell transportieren, insbesondere wenn wir Druckluft beimischen, und dann kriegen wir schon eine sehr gute Strömungsgeschwindigkeit hin. Und dann kann man auch so eine Leitung sehr, sehr schnell erwärmen, ohne dass man den Nachteil des Wassereigengewichtes am tiefsten Punkt handeln muss.
Okay. Also das sind die Methoden für die Harze, die auf Wärme reagieren. Ne?
Genau.
Dann hattest du ja erwähnt, Licht gibt es auch. Und das hört sich so ein bisschen an, da braucht man was anderes. Braucht man eine andere Maschine.
Ja, man braucht, wie der Name der Harze schon sagt, lichtreaktive Harze, Licht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns hier aufgrund der kleinen Dimensionen und der Effektivität auf LED-Lichtquellen konzentriert und bieten eine Anlage an, mit der man eine Lichtquelle über eine Reichweite von 60, 70 Metern in eine Rohrleitung schieben kann oder auch ziehen. Das wird in Kombination mit der Installation des Liners durchgeführt. Dann wird diese Lichtquelle aktiviert und die Lampe ist so konstruiert, dass sie sehr, sehr klein ist, eine kurze Baulänge hat und sich auch um Bögen, auch in kleinsten Dimensionen, drumherum schieben oder ziehen lässt.
Das heißt, bei diesem Umstülpvorgang, den du beschrieben hast, kann ich diese Lichtquelle, die Lampe, direkt mit einziehen? Habe ich das richtig verstanden?
Das ist das Besondere bei unserer Lichthärteanlage. Also man kann praktisch das Linerende mit der Lichtquelle verbinden und das Linerende zieht die Lichtquelle zusammen mit einem Versorgungsschlauch in die zu sanierende Leitung hinein und man kann über ein Magnetsystem das Ganze dann entkoppeln, wenn man das Ziel erreicht hat, und kann mit einem kontrollierten Rückzug eine kontinuierliche, gleichmäßige Aushärtung erzeugen.
Das heißt, das ist eigentlich ein Arbeitsschritt, wenn man so will. Das hört sich ziemlich clever an. Und zum LED-Licht, das stelle ich mir so vor wie die LED-Lampe, die ich zu Hause am Bett stehen habe, wenn ich mein Buch lese oder vielleicht mittlerweile ein Tablet da aufmache.
Ja, also
ist es ein ähnliches Licht,
in so einer Haushaltslampe, da sind vielleicht, ja, ich sag mal 7, 8, vielleicht mal 15 LEDs drin. Bei uns sind im kleinsten Kopf 96 LEDs. Allein die Anzahl der LEDs zeigt schon, dass man hier natürlich versucht, das Licht sehr, sehr intensiv auf eine kleine Fläche zu bündeln. Und daneben spielen noch Effektivität der LEDs. Also wir haben einen Wirkungsgrad von in die 50% bei den LEDs. Reine Lichtleistung, also nicht Wärme, die ungenutzt produziert wird, sondern wirklich nutzbares LED-Licht. Der Wellenlängenbereich spielt natürlich eine Rolle. Mhm. Und alles optimiert auf die Hartsysteme, die wir einsetzen.
Jetzt hatten wir gelernt, dass bei den wärmereaktiven Harzen die Reaktion sofort anfängt, nachdem man eben die Mischung gemacht hat.
Genau.
Und bei den Lichtharzen ist es dann aber so, dass erst wenn die Lampe angeht, quasi die Reaktion anfängt. Ne?
Ja.
Und okay.
Also man hat im Grunde tatsächlich eine endlose Verarbeitungszeit. Das geht sogar so weit, dass man durch diese Harze, die erst durch das Licht aktiviert werden, in der Lage ist, die Trägermaterialien, die Liner, den Bravo-Liner, werkseitig zu imprägnieren mit dem Harz und praktisch schon vorimprägniert auf die Baustelle zu bringen. Das erspart die Mitnahme einer mobilen Imprägnieranlage auf die Baustelle. Das erspart den Aufwand des Imprägnierens. Das erspart das Entsorgen von einzelnen Harzeimern und macht somit die Baumaßnahme vor Ort noch ein bisschen leichter, noch ein bisschen einfacher, noch ein bisschen effektiver.
Also der Bauprozess wird vereinfacht, es wird beschleunigt und die Produktivität wird dann, denke ich, auch gesteigert. Man muss aber wahrscheinlich diesen vorimprägnierten Bravo-Liner dann vor Licht schützen, bis er dann auf der Baustelle ist, oder?
Ja, da gibt es spezielle Verpackungen, die eben verhindern, dass Licht an den Liner kommt. Wobei man auch sagen muss, wenn man den jetzt an der Baustelle auspackt, normales Tageslicht ist da eigentlich eher unkritisch. Wenn es jetzt direkte Sonneneinstrahlung an einem warmen, klaren Sommertag ist, dann kann es natürlich schon kritisch werden. Dann schützt man den ein bisschen, indem man den abdeckt. Und wenn er in der Trommel drin ist zum Einbau, dann ist er sowieso gegen Licht geschützt. Und am Ende verschwindet er ja dann im dunklen Abwasserrohr und wird erst durch die Lampe, die dann durchgezogen wird, wieder beleuchtet.
Also es ist schon der Wahnsinn, finde ich, wenn man bedenkt, am Anfang unserer Podcast-Serie haben wir darüber gesprochen, dass die meisten Besitzer von Leitungen gar nicht wissen, dass sie Leitungen haben. Und wenn man dann hört, wie viel Technologie mittlerweile da ist, um diese Leitungen eben dann auch zu reparieren oder zu sanieren. Die letzte Frage für heute, die ich an dich habe, du hast erwähnt, es gibt verschiedene Maschinen, also Imprägniertisch, also verbessertes Nudelholz, platt gesagt, ja, dann diese Drucktrommel, dann noch irgendwo eine Heizung oder diese Lichtmaschine. Wird das alles einzeln zur Baustelle getragen oder wie funktioniert das? Ich meine, die Baufirma.
Ja. Man muss natürlich eine gewisse Grundausstattung einfach mitführen auf der Baustelle. Da gibt es Baustellenfahrzeuge, das geht vom Kombi über einen Sprinter bis zu einem LKW, je nachdem, wo das Einsatzgebiet des jeweiligen Dienstleisters liegt. Also viele sind da bundesweit unterwegs, das heißt, die nehmen ihren Wochenbedarf mit, dann braucht es natürlich ein größeres Fahrzeug, vielleicht auch noch ein Zusatzfahrzeug für die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien. Andere wiederum sind eher regional tätig, da reicht ein Sprinter, um dann die Baustelle zu erreichen und die drei notwendigen Geräte mitzunehmen. Das ist übrigens an der Stelle ein weiterer Vorteil des vorimprägnierten Liners. Die Imprägnieranlage bleibt zu Hause. Mhm. Also man muss die nicht mehr auf die Baustelle nehmen. Und das kann natürlich dazu führen, dass man ein deutlich kleineres Fahrzeug auch einsetzen kann an der Stelle.
Das heißt, mit der Technologieentwicklung wird es auch weniger an Maschinen, was man vor Ort braucht. Gut, wunderbar. Vielen Dank für diesen Einblick in die Maschinentechnologie. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die Fortsetzung unseres Bravo Talks und die weiteren Folgen und wir freuen uns darauf, euch dann wieder begrüßen zu dürfen.
Auch von mir vielen Dank und auf Wiederhören.